Euch schwirren Ideen im Kopf, mit denen ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt? Oder ist eure Gründung sogar schon konkret in Sicht?
Dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Unter dem Namen Gründung in Sicht sprechen wir hier regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Hamburg.
Wir fragen sie, was gut lief und was eher schlecht. Wir wollen wissen, welche Hürden sie beim Gründen überwinden mussten und was sie an ihrer Selbstständigkeit so richtig gut finden.
Außerdem werden wir uns Experten vors Mikro holen, um für euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründung zu bekommen.
Wir, das ist die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wir beraten und begleiten Gründerinnen und Gründer und das seit 25 Jahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Gründung in Sicht. Ich bin Julia Penkert und ich freue mich sehr auf ein Interview mit unserem heutigen Gastexperten. Oliver Fuchs ist Steuerberater und seit mehr als 9 Jahren Partner der Kanzlei Döring und Bastian. Eins der Steckenpferde der Kanzlei sind Unternehmensgründungen und eben diese von den ersten Schritten an bis zum Alltagsgeschäft zu begleiten. Wir hatten euch in der Vorankündigung unseres Podcasts ja versprochen, dass wir euch nicht nur mit Gründerstories, sondern auch mit Expertenwissen rund um Themen der Selbstständigkeit versorgen. Und genau das ist unser Ziel mit dem heutigen Interview. Zumindest ein wenig Licht in den dunklen Steuertunnel zu bringen, in den sich viele auf den ersten Blick nicht so gerne hineinbegeben. Und auf eurem weiteren Weg die ersten Schritte mit dem Finanzamt zu unterstützen. Lieber Oliver, als Partner der Steuerberatungsgesellschaft Döring und Bastian berätst du nicht nur Unternehmen und Privatpersonen, sondern legst eben auch einen besonderen Fokus auf Gründerinnen und Gründer. Warum bietest du diesen Schwerpunkt an? Was ist das Besondere an dieser Zielgruppe?
Ja, guten Tag erstmal. Hallo. Ja, interessante Frage. Also zum einen gehört es meines Erachtens zum Einmaleins des Steuerberaterseins oder der Steuerberatertätigkeit. Man kann sich dieser Frage gar nicht gegen wehren, weil das ist quasi die erste Frage oder die meiste Frage, wenn jemand einen Steuerberater sucht, gibt es eigentlich so 2 Gruppen. Die einen, die sich neu selbstständig machen und die bereits selbstständig sind und einfach den Steuerberater wechseln wollen. Die Fragestellung, besonders mit den Gründern, was kommt da auf einen zu? Das ist auch quasi das Grundwerkzeug eines Steuerberaters, was wir in unserer Arbeit eigentlich machen und wie wir unsere Mandanten beraten. Und dazu kommt noch, dass es eine sehr interessante Zielgruppe ist. Zum einen sind wir oft die Ersten, von denen uns der Mandant eine Geschäftsidee berichtet. Vor anderen Leuten oder auch im Bekanntenkreis wird oft eine Geschäftsidee geheim gehalten, weil man denkt, dann kommt irgendwas raus oder macht jemand anders das schneller. Und zum anderen ist es super interessant, von verschiedenen Geschäftsideen zu erfahren und einen Mandanten quasi auch von der Pike auf an zu begleiten. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir betreuen von Anfang an, also seit ungefähr 15 Jahren, ein Ingenieurbüro. Die haben zu dritt mal angefangen und mittlerweile sind sie ein erfolgreiches, internationales, tätiges Ingenieurbüro mit ca. 35 Mitarbeitern und erzielen zig Millionen Umsätze im Jahr. Und da von Anfang an das zu begleiten und immer ansprechbarer zu sein, ist natürlich auch super interessant. Und was dazu vielleicht noch kommt, das ist dann aber mehr so auch so ein bisschen so was Persönliches, was ich sehr interessant finde, ist von einer Geschäftsidee zu hören und selber einzuschätzen, ja, kann die erfolgreich sein oder nicht. Es ist manchmal auch einfach super interessant, dann auch selber zu sehen, dass man sich selber da geirrt hat oder geglaubt hat, die Geschäftsidee ist nicht so erfolgreich, geht dann aber plötzlich doch durch die Decke. Kommt selten vor, aber ist dann trotzdem immer super interessant, auch sowas dann mitzuerleben.
Also bekommt das, was so auf den ersten Blick ja erstmal sehr zahlenlastig irgendwie erscheint, dann auch was sehr Menschelndes, was sehr Emotionales, was sehr Persönliches dann ja auch, ne?
Genau, beziehungsweise, ja, meistens ist es sogar eher die rein persönliche Seite, weil man denkt immer am Anfang, das ist so zahlenlastig, aber in den ersten Gesprächen spielen Zahlen eigentlich erstmal gar nicht so eine große Rolle. Das kommt meistens immer in Schritt 2 und 3. In den ersten Gesprächen bespricht man erstmal die Geschäftsidee und dann so das laufende, ja, welche Lawine presst da auf mich ein und welche Schritte muss ich abarbeiten, damit ich da eine Struktur reinkomme, welche Meldung muss ich abgeben und quasi das Zahlentechnische, das ist dann meistens immer erst so das Schritt 2 und 3 oder sogar vielleicht auch erst 3 und 4.
Was würdest du so sagen? Was sind so die ganz typischen Fragen von Gründer und Gründerinnen, die dir immer wieder gestellt werden und die dir immer wieder bei der Beratung begegnen?
Wir haben so ein Prinzip erarbeitet, wie wir so ein Gespräch aufbauen. Und das ist meistens relativ klar strukturiert. Wenn der neue Mandant vor mir liegt oder der Existenzgründer, fange ich erstmal mit so einem grundlegenden Monolog an. Ich sage immer, ich fange jetzt mal an zu erzählen. Vielleicht ist einiges schon bekannt, aber das und das alles kommt auf dich zu. Und quasi in diesen 5 bis 10 Minuten werden im Prinzip viele Fragen dann bereits beantwortet. Aber natürlich gibt es typische Fragen. Manche sind bereits geklärt, manche sind noch nicht geklärt oder klären wir dann im Laufe des Gesprächs. Die erste Frage, damit die wichtigste Frage überhaupt und die sich jeder am Anfang stellen sollte, ist immer, in welcher Rechtsform möchte ich agieren? Und das ist keine unbedingt Frage aus steuerlichen Gesichtspunkten, sondern da sollte immer die Haftungsfrage im Vordergrund stehen. Was viele manchmal vielleicht gar nicht wissen, wenn ich mich selbstständig mache als Einzelunternehmer, hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen. So, das ist erstmal Fakt. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich die Haftung begrenzen. Das heißt, dann muss ich mich immer für eine andere Unternehmensform entscheiden. Danach sind die typischen Fragen, ja, wie läuft denn das ganze Prozedere aus? Insbesondere der Anmeldung der Unternehmung. Und zwar einmal, wie melde ich, dass ich jetzt selbstständig bin, beim Finanzamt an und wenn ich mich gegebenenfalls für eine spezielle Rechtsform entschieden habe, wie kriege ich zum Beispiel eine GmbH im Handelsregister eingetragen? Und dann sind die weiteren Fragen oder die man dann klärt, quasi der Ablauf der Zusammenarbeit. Und da stellen sich dann die typischen Fragen, insbesondere laufende Buchhaltung, die laufende Lohnabrechnung. Und ein Punkt, der oft zur Sprache kommt, jetzt nicht unbedingt bei diesen Erstgesprächen mit dem Mandanten, mit Existenzgründern, aber das, was immer ein großer Punkt ist bei den Seminaren, die wir auch noch halten, erste Schritte mit dem Finanzamt, ist immer der Punkt, der Unterschied Gewerblichkeit versus Freiberuflichkeit, dass man da immer nochmal drauf eingeht, wo man dann manchmal Fragen haben, okay, ist meine Tätigkeit jetzt gewerblich oder ist sie freiberuflich?
Ja, apropos Finanzamt, wenn wir jetzt mal ganz konkret auf die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt blicken. Wie sehen da so die ersten Schritte mit dem Finanzamt aus, die jeder Gründer und jeder Gründerin gehen sollte?
Im Prinzip ist es eigentlich auch ganz einfach, weil da das Finanzamt eine klare Struktur hat. Also mache ich mich selbstständig, gibt es einen steuerlichen Erfassungsbogen, den ich immer ausfüllen muss und beim Finanzamt einreichen muss. Bis zum Ende letzten Jahres konnte man den immer noch als PDF-Datei, wirklich als Formular runterladen, konnte den handschriftlich ausfüllen, unterschreiben, zum Finanzamt schicken. Mittlerweile geht das auch nur noch elektronisch. Über ein Elster-Portal muss man diesen Fragebogen ausfüllen. Die Fragen sind aber die gleichen. Der hat eine gewisse Struktur und da werden einfach auch viele Fragen dann einfach schon beantwortet oder muss man dort beantworten und auch schon klären. Das ist quasi der Step 1 und dort gibt man schon an, wann möchte ich beginnen, wo beginne ich. Dann muss man sich schon für eine Gewinnermittlung mehr oder weniger festlegen, kann man nachträglich noch ändern, aber dort wird dort auch schon abgefragt. Gibt es schon gleich ab Anfang Gehaltszahlungen, Umsatzsteuer, möchte man die Kleinunternehmerregelung anwenden, ist Zollversteuerung, das sind alles so Sachen, die man dort quasi schon ankreuzen muss, möchte ich eine Umsatzsteuer-ID-Nummer beantragen, das wird quasi alles in die besteuerlichen Erfassungsbogen abgefragt, Vorauszahlung, Höhe der zukünftigen Gewinne, das sind 8 Seiten, die man irgendwie ausfüllen muss und das ist quasi der Step 1. Ohne diesen Schritt bekommt man keine Steuernummer für sein Unternehmen und das ist, weil in Deutschland ja alles eingetaktet ist und eine gewisse Struktur ist. Ohne Steuernummer kann ich quasi nichts machen. Ich kann keine Rechnung schreiben. Ich kann keine Meldung abgeben. Also ich brauche diese Steuernummer, um überhaupt dann den Step 2, 3 und 4 zu tätigen.
8 Seiten ist natürlich dann auch schon wieder ein Fund irgendwie, wenn man das so hört. Ne? Also viele Infos, die da abgefragt werden. Dabei würde dann auch der Steuerberater unterstützen und da könnte ich mir auch Hilfe bei euch holen, wenn ich da einfach vor Fragezeichen stehe oder muss ich da komplett alleine durch?
In der Regel empfehlen wir immer unseren Mandanten, okay, füllt den mal, soweit es geht, alleine aus, weil ich sage mal, 8 Seiten hört sich am Anfang immer viel an. Die ersten 4, 5 Seiten sind aber einfach elementare Daten, die abgefragt werden. Also Name, Anschrift, Geburtsdatum, bisherige Steuernummer, Art des Unternehmens. Viele Fragen kann man erstmal unbeantwortet lassen, beziehungsweise muss man gar nicht beantworten, weil die auf einen gar nicht zutreffen, weil da quasi alle möglichen Alternativen auch abgefragt werden. Kleines Beispiel, die Angabe der Bankverbindung erfolgt schon auf einer gesamten DIN A4-Seite, weil es da, glaube ich, 3 oder 4 Möglichkeiten gibt, Bankverbindung anzugeben, weil dort abgefragt wird nach einer privaten Bankverbindung, nach einer betrieblichen Bankverbindung oder gegebenenfalls noch einer dritten oder möchte man nur eine angeben sozusagen. Und da gibt man nur eine Bankverbindung an und dann ist die Seite schon erledigt. Aber die Erfahrungen zeigen, dass spätestens, wenn es zu den Fragen bei den Vorauszahlungen angelangt oder wenn man da dorthin kommt, dass dann dort die ersten Fragen entstehen und bei der Umsatzsteuer. Und dort helfen wir dann natürlich und füllen in der Regel den Bogen dann zusammen aus. Ich sag mal, das dauert Zeitaufwand ungefähr eine halbe Stunde und dann kann man auch sicher sein, dass man dort irgendwie ein vernünftiges Formular mit vernünftigen Angaben beim Finanzamt einreicht, in denen es in den wenigsten Fällen dann zu Rückfragen seitens des Finanzamtes kommt.
Ja, prima, dass ihr da diese Unterstützung bietet, denn wenn ich das jetzt mal so ganz offen formulieren darf, Steuern sind ja sicher oft ein Thema, das mindestens mit Respekt und manchmal sogar mit einer auch gewissen Angst irgendwie einhergeht, weil Gründerinnen und Gründer da einfach oft die Sorge haben, Fehler in diesem Bereich zu machen und Fehler, die eben dann mitunter ja auch viel Geld kosten könnten. Wie nimmst du denn deinen Mandantinnen und Mandanten diese Angst? Wie gehst du damit um?
Hauptsächlich durch das persönliche Gespräch gleich am Anfang. Klar können Fehler gemacht werden. Die eigentliche Frage ist aber, besonders im Steuerrecht, wie gravierend ist ein Fehler und wenn ein Fehler gemacht wurde, kann man den auch nachträglich noch beheben. Was wir erstmal allen unseren Existenzgründern erstmal oder ich persönlich auch immer rate, ist, dass sie sich am Anfang erstmal Gedanken machen, was traue ich mir denn selber zu und was möchte ich selber machen. Man kann, wenn man jetzt sich als Freiberufler als Beispiel selbstständig macht, relativ viel selber machen. Man muss sich das quasi nur zutrauen und sich dann so ein bisschen reinfuchsen. Dann erläutere ich den Mandanten, die immer extrem Angst haben, irgendwelche falsche Angaben zu machen. Okay, so viel könnt ihr eigentlich gar nicht falsch machen. Also wichtig ist immer, wenn man was beim Finanzamt meldet, ob es nachher bei der Umsatzsteuervoranmeldung ist oder ob das nachher die Gewinnermittlung ist, dass ich alle Einnahmen erfasst habe. Dann ist eigentlich der größte Fehler schon mal ausgemerzt, weil wenn ich alle Einnahmen angegeben habe, ist quasi das große Schreckengespenst, was immer überall schwebt, irgendwie Steuerhinterziehung, ist dann quasi schon mal aus der Welt geschafft. So, weil man hat ja alle Einnahmen angegeben. Und ich sag mal, seinen Kontoauszug durchzugehen, sich die betrieblichen Einnahmen rauszuschreiben und zusammen zu addieren und in einem Feld einzutragen, das traue ich quasi eigentlich jedem zu. Dann ist, wenn man die Einnahmen quasi schon mal einen Haken hinter hat, dann ist ja die zweite Fehlerquelle liegt dann ja nur bei den Ausgaben. Ich sage immer, ja, wenn die nicht wissen, in welches Feld ich das eintragen muss, dann braucht ihr eigentlich gar nicht so viele Angst haben. Natürlich ist es falsch, wenn ich Telefon jetzt nicht unter irgendwie Telefonaufwand deklariere, sondern irgendwie unter, weiß ich nicht, Fremdleistung, ist das natürlich nicht ganz richtig. Allerdings ist Aufwand Aufwand. Auf den Gewinn hat es keine Auswirkung, sondern der bleibt ja gleich. Die Fehlerquelle, man soll das natürlich richtig machen, aber die Fehlerquelle bei den Ausgaben liegt hauptsächlich daran, dass man vergisst, irgendwelche Ausgaben anzusetzen. Wenn dieser Fehler passiert, ist es natürlich ärgerlich, aber die Folgen sind jetzt erstmal nicht so gravierend, weil das Finanzamt hat ja erstmal nichts dagegen, wenn man zu wenig Ausgaben ansetzt, weil nachher natürlich dadurch der Gewinn höher ist und mehr Steuern gezahlt werden. Das ist natürlich dann ein Nachteil beim Steuerpflichtigen. Allerdings gibt es da auch diesen Grundsatz, das sage ich auch allen, wenn wir gefragt werden, ja, was kann ich denn alles absetzen, dann sagen wir auch mal oft, ja, wir können das alles mal zusammen durchgehen, aber im Prinzip weiß ich das auch nicht. Das hängt sehr speziell von der Branche ab, in der man arbeitet. Wir haben natürlich so ein paar Erfahrungswerte, aber im Prinzip sind alle Ausgaben absetzbar, die in irgendeiner Form mit der betrieblichen Tätigkeit zusammenhängen. Die Ausgaben sind natürlich bei einem Journalisten irgendwie ganz anders als beim Einzelhändler oder bei einem externen Vertriebler und einem Friseur oder so. Die haben natürlich ganz andere Betriebsausgaben und ganz andere Bereiche und Aufwendungen, die sie geltend machen.
Wenn du das jetzt nochmal so clustern würdest, diese ganz konkreten To-Dos, die eben jeder Gründende am Anfang erledigen muss oder grundsätzlich auch zu erledigen hat, wie würdest du das einteilen? Was kann man davon unkompliziert selbst erledigen und wie gibt es da vielleicht auch bestimmte Hilfsmittel, die du da empfiehlst und die man da einfach für nutzen kann? Und in welchen Bereichen sagst du ganz klar, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich eben Unterstützung zu holen von einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin?
Also das allererste hatte ich ja am Anfang des Interviews schon mal kurz angedeutet, ist die Rechtsform sozusagen. Welche Rechtsform möchte ich meine zukünftige betriebliche Existenz betreiben? Und davon hängt schon viel ab. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich möchte meine Haftung begrenzen und möchte jetzt in dem Bereich, weiß ich jetzt Beispiel GmbH oder GmbH und KKG mich begeben, dann würde ich, glaube ich, schon fast jedem automatisch raten, einen Steuerberater hinzuzuziehen, es sei denn, ich habe jetzt wirklich fundierte Vorkenntnisse, weil dann begebe ich mich automatisch in die Bilanzierungspflicht, ich muss bilanzieren, das ist dann nicht mehr alles so super einfach, da brauche ich so wirklich dann fundierte Kenntnisse, wenn ich die nicht habe, fragen mich auch mal einige, da kann man sich nicht ein Buch kaufen, sich das aneignen, sage ich, ja, das wird dann aber eigentlich schon schwierig. Ich meine, das ist ein Ausbildungsberuf. Unsere Auszubildenden lernen das 3 Jahre und lernen eigentlich dann auch ihr ganzes Berufsleben. Das ist halt mit, ich sage mal, so einem 100-Seiten-Buch einmal durchlesen, dann auch nicht getan. Wenn man sich aber dazu entscheidet, ja, ich möchte das erstmal als Freiberufler machen, der Gewinn wird nach einer Einnahmenüberschussrechnung ermittelt. Die ist ganz klassisch, die ist auch ganz einfach, nämlich Einnahmen minus Ausgaben ist der Gewinn. Und es gilt das strikte Zu- und Abflussprinzip. Das heißt, Einnahmen sind Einnahmen, wenn sie zufließen, Ausgaben sind Ausgaben, wenn sie gezahlt werden. Punkt. Und an dieses Konzept kann sich jeder halten. Und da gibt es auch so gut wie kaum Abweichungen von. Nur die kann man erstmal vernachlässigen. Das heißt, dann, wenn man sich das zutraut, kann man dann halt auch dann die Buchhaltung selber machen. Man könnte dann auch die Umsatzsteuervoranmeldung, die man laufend abgeben muss, die kann man auch selber machen. Auch da sind wir dann die Mandanten behilflich, dass wir denen auch zeigen, okay, holt euch einen Account im Online-Elster-Portal. Im Regelfall müsst ihr in diesen Umsatzsteuervoranmeldungen nur 2 Zahlen eingeben, nämlich eure Einnahmen und eure Ausgaben. So, Punkt. Und das war's. Und wenn ihr einmal wisst, wo ihr die Zahlen eingeben müsst, dann kriegt ihr das auch selber hin. Weiter wichtiger Punkt, wo man sich eigentlich immer externe Hilfe holen sollte, ist, dass man hat auch wirklich fundierte Sachkenntnisse. Das ist bei den Lohnabrechnungen so, da bin ich auch manchmal raus sozusagen, da muss ich auch oft unsere Lohnabteilung fragen oder unsere Lohnmitarbeiter, weil die dann wirklich das fundierte Fachwissen haben, weil das wirklich ein spezieller Bereich ist, wo sich auch wirklich dauernd was ändert. Und ein dritter Punkt ist, wo man auf jeden Fall sich im Vorwege immer beraten sollte oder sich austauschen sollte, ist bei Auslandssachverhalten, insbesondere bezüglich der Umsatzsteuer. Das heißt, insbesondere, wenn ich mit ausländischen Kunden zu tun habe oder auch aus dem Ausland Ware beziehe, welche Meldung muss ich dort abgeben? So, dann ist es ja quasi nicht mehr das kleine 1x1.
Und was sind so die Dinge, die man selber erledigen kann? Was hattest du da noch?
Das ist einmal, wenn man am Anfang auch diesen steuerlichen Erfassungsbogen füllt, den erstmal soweit es geht alleine aus. Die Fragen, die dann noch offen sind, die können wir dann klären. Und dann insbesondere ist das die laufende Buchhaltung inklusive der Umsatzsteuervoranmeldung, die man theoretisch auch selber erledigen und auch die Meldung selber abgeben kann. Das ist, das sage ich auch allen unseren in den Existenzgründern immer, es ist eigentlich eine zeitlos Geldabwägung. Das eine ist, das rate ich ja immer, besonders wenn man am Anfang noch nicht weiß, ich starte in die Selbstständigkeit, ist es oft ja so ein Schritt ins Ungewisse. Es gibt zwar auch Ausnahmen davon, es gibt einige, die haben gleich schon irgendwelche Honorarverträge in der Tasche und starten gleich schon, dass sie wissen, okay, ich habe gleich konstante Einnahmen und ziehe gleich volle Pulle los. Aber das sind eher die Ausnahmen. Meistens ist es eher so ein Schritt ins Ungewisse und man weiß gar nicht, wie viele Einnahmen kommen denn am Anfang eigentlich rein. Da ist meine persönliche Empfehlung immer, okay, besonders dann am Anfang, versucht erstmal so viel selbst zu machen, wie ihr euch zutraut und erstmal so viel Betriebsausgaben zu sparen, bis ihr merkt, okay, eure neue Existenz ist auf jeden Fall erfolgreich. Dann ist natürlich die Frage, okay, habt ihr denn überhaupt die Zeit dazu, wenn ich gleich losstarte und ich habe gar keine Zeit, mich nebenbei noch um die Buchhaltung zu kümmern, mich gegebenenfalls in ein neues Buchhaltungsprogramm, womit ich noch nie vorher gearbeitet habe, mich da irgendwie reinzufuchsen, weil das muss man auch immer so berücksichtigen. So, ich sag mal, der erste Monat und die erste Umsatzsteuervoranmeldung wird wahrscheinlich doppelt bis dreimal so lange dauern, wie nachher die 5. oder 6. Und dann ist es immer so eine Lustabwägung. Also wir haben das öfters, dass Existenzgründer bei uns waren, dass wir sie am Anfang begleitet haben. So, ich mache alles Laufende selber. Ich komme dann einmal im Jahr zu euch mit meinen Daten. Ihr macht daraus dann die Steuererklärung und Gewinnermittlung. Aber unterjährig mache ich alles selber. Und weiß ich, nach 1-2 Jahren melden sie sich dann bei uns und sagen so, okay, jetzt bin ich aber an einem Punkt angelangt, so, meine Einnahmen sind konstant. Jetzt überlasse ich das mal lieber einem Profi, weil A, habe ich keine Zeit mehr dazu und ich mache lieber das, wo ich Profi bin, wo ich auch mehr Lust zu habe und gebe das ab quasi oder outsource den Bereich, wo ihr die Profis seid und mittlerweile kann ich es mir quasi auch auch finanziell leisten, weil meine Einnahmenseite konstant und gut ist.
Ja, wir haben jetzt ja auch schon so an den Antworten gemerkt, so, es ist natürlich einfach ja auch ein sehr komplexes Thema, grundsätzlich Steuern, und du hast dich ja auch schon an meinen Fragestellungen so gemerkt, das bedeutet ja einfach für viele auch einfach erstmal schon eine große Überwindung und auch einen echten Kraftakt, sich da halt dann mit zu beschäftigen und sich mit auseinanderzusetzen und diesen Schritt halt dann auch zu gehen, auch bereit zu sein, da auch selber sich diesem Thema weiter zu nähern. Für dich ist das ja persönlich Alltag und jederzeit abrufbares Wissen. Was persönlich fasziniert dich eigentlich an diesem Thema?
Ja, das Hauptthema sind die Menschen an sich. Man denkt ja immer, der Steuerberaterberuf ist ein extrem trockener Beruf. Dem muss ich aber eigentlich oft entgegentreten, denn also wenn man dann auf jeden Fall Steuerberater geworden ist und auch die Titel hat und dann auch wirklich da aktiv drin arbeitet, dann hat man extrem viel mit Menschen zu tun und man hat auch mit vielen persönlichen Kontakt zu tun. So. Ist natürlich zurzeit vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil vieles wegen der Corona-Lage auf online umgestellt ist und nicht mehr so viel persönlicher Kontakt da ist. Aber man lernt halt viele neue Menschen kennen, was super interessant ist. Man arbeitet besonders in der Anfangszeit viel zusammen, bis das alles dann quasi auf Spur gebracht ist und so ein bisschen von selber läuft. Und was ich am Anfang schon erwähnt hatte, es ist halt auch super interessant, von den einzelnen Geschäftsideen zu erfahren, die der ein oder andere sich ausgedacht hat, zu hören und dann die Umsetzung live mitzuerleben. Das sind halt alles Erfahrungswerte, die man hat, die natürlich im positiven wie im negativen Sinne, aber das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und das Dritte ist, dass man natürlich auch eine gewisse positives Feedback von den Mandanten bekommt, weil in der Regel auch bei Existenzgründer, die kommen ja zu ein, weil sie ein Problem haben, beziehungsweise oder ein Problem sehen, weil sie damit alleine nicht klarkommen. Und wir als Steuerberater und wir als Kanzlei finden ja Lösungen mit den Mandanten zusammen, was im Idealfall dazu führt, dass der Mandant zufrieden ist. Und wir sind zufrieden, weil wir einen Mandanten quasi glücklich gemacht haben oder beziehungsweise sein Problem gelöst haben und zusammen Lösungen gefunden haben.
Ja, bevor wir nun gleich zum Ende des Interviews und zur letzten Frage kommen, möchte ich schon mal ganz herzlich Danke sagen an dich für dieses sehr informative Interview mit vielen Tipps und Tricks rund um das Thema Steuern. Und bei mir ist auf jeden Fall auch hängen geblieben, dass Steuern eben nicht nur ein trockenes und zahlenlastiges Thema ist, sondern dass es in deinem Job eben auch um ganz persönliche Geschichten und Ideen geht und dass da für dich auch das Menschliche und Persönliche voll im Fokus deiner Arbeit steht. Und aus all deinen ganz persönlichen Erfahrungen mit Gründerinnen und Gründern würde mich jetzt abschließend nochmal interessieren, gibt es da einen speziellen Ratschlag, den du eben diesen oft mit auf den Weg gibst?
Ja, erstmal möchte ich mich auch nochmal bedanken, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ein grundsätzlicher Ratschlag, den ich auch jedem in unserem Seminar gebe, die erste Schritte mit dem Finanzamt ist, habt keine Angst vor dem Finanzamt. Und habt keine Angst, Fehler zu machen. Wenn Fehler passieren, wenn man sie selber gemerkt, kann man sie in der Regel immer noch oft korrigieren. Und besonders auch diese Angst vorm Finanzamt, da arbeiten auch nur Menschen. Und die meisten Menschen, die dort arbeiten, sind in der Regel sogar auch sehr nett. Und viele sind davon sogar auch hilfsbereit, wo man auch noch mal Fragen stellen kann. Und wenn man dieses ganze Prozedere, was man am Anfang vorsteht und das, was wie eine große Lawine auf einen zukommt, wenn man das so ein bisschen durchblickt hat, einmal in dieser Struktur drinne ist, ist es eigentlich auch keine große Angelegenheit mehr. Das kriegt man dann eigentlich alles schon geregelt.